So, wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung, Kapitel 22. Und ich lese uns die Verse 11 bis 17. So, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann lest doch bitte mit. Wir lesen, wer Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der sei weiterhin gerecht, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, auf dass sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens, und zu den Toren eingehen in der Stadt. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieb haben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel, in manchen Übersetzungen steht Spross, und das Geschlecht Davids. Der helle Morgenstern. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Und auch heute Morgen ist es unser Gebet, dass du selbst uns stille machst zum Hören deines Wortes, dass du uns lehrst und dass du in uns dein Wort vertiefst und wir diese Dinge, die du uns mitteilst, nicht nur verstehen, sondern auch ausleben. Amen. Amen. So, wir befinden uns immer noch in dem Nachwort der Offenbarung und auch in diesem Nachwort hier in der Offenbarung werden ja manche Dinge, die in dem Vorwort schon gesagt worden sind, erwähnt und wiederholt und auch unterstrichen für uns als Leser. Und heute wollen wir genau das auch sehen, was noch einmal wiederholt wird. So diese Dinge, die wir gemeinsam heute durchdenken werden, studieren werden, ist nicht etwas Neues, sondern eigentlich, was wir schon gehört haben, was wir kennen. Aber für uns wird es noch mal unterstrichen und manche Dinge will ich dann besonders betonen. Ja, das Erste, was ich mit uns ansprechen möchte, ist diese sehr, man kann sagen, merkwürdige Ansage und Warnung, die wir in dem 11. Vers lesen. Ich lese sie noch einmal für uns. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Wir haben eine Parallelstelle oder mindestens eine Parallelstelle dazu in dem Alten Testament. So, wenn ihr aufschlagen wollt, Daniel 12, 9 bis 10. Und dort spricht eben der gesandte Engel zu Daniel, das ist das letzte Kapitel des Daniel-Buches, und das ist es, was er dem Daniel sagt. Er sprach, der Engel sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Aha, ja, wir können das sehr gut einordnen, was der Engel hier sagt, weil wir den Begriff Zeit des Endes gut verstehen, gut einordnen können. Und dann wird gesagt, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Wann? Zeit des Endes, in der Endzeit. Hier wird von dem Volk Israel gesprochen. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Aha, da haben wir es. Und kein Gottloser wird es verstehen, die Worte, die der Daniel niedergeschrieben hat. Aber die Verständigen werden es verstehen. So, die Gottlosen werden gottlos bleiben. Das ist nichts anderes als das, was wir in unserem Vers gelesen haben, dass die Unrecht tun, weiterhin Unrecht tun werden. Ja, und die unrein sind, weiterhin sich verunreinigen werden. So, wie ist das aber zu verstehen, ja, was Jesus hier selbst sagt? Und es ist Jesus, der hier spricht, niemand anders als Jesus. In einem seiner Lieder mit dem Titel The Man Comes Around, das 2002 veröffentlicht wurde, hat Johnny Cash, ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der Johnny Cash hört. Ich höre hier und da mal seine Lieder, nicht, dass ich ein Fan bin, aber dieses Lied ist doch bemerkenswert. The Man Comes Around. Das ist ein sehr interessantes Lied. Und auch der Hintergrund dieses Liedes ist sehr interessant. Ich habe gelesen, Johnny Cash hat einen Traum gehabt. Und in diesem Traum begegnete ihm die Königin Elisabeth, die Zweite, die jetzt beerdigt worden ist. Und sie sagte zu Johnny Cash Folgendes. Sie sagte, Johnny, du bist wie ein Dornbusch in einem Wirbelsturm. Und Johnny hat sich den Kopf zerbrochen, was das wohl bedeutet. Und dann hat er sich hingesetzt, hat seine Bibel aufgeschlagen und fing an zu studieren, ob dieser Begriff Dornenbusch im Wirbelsturm irgendwo gebraucht wird. Und aus diesem Bibelstudium, ja, ist dann dieses Lied erwachsen, kann man sagen. Ja, oder dieses Bibelstudium führte dazu, dass er dieses Lied geschrieben hat. Und bei diesem Lied geht es um die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Jesus ist der Mann, der wiederkommt. The man who comes around. Jesus war schon einmal hier und er kommt wieder. Ja? Und sehr viele Bibelzitate werden in diesem Lied verarbeitet und auch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ein sehr interessantes Lied über die Endzeit. Und das Lied, ich habe mal nachgeguckt, wurde schon mehr als 56 Millionen Mal abgehört von YouTube. Ja? Sehr interessant. Jemand sagte, Johnny Cash, er kann direkt aus der Bibel singen und selbst die Weltmenschen hören ihm zu. So etwas sehr Faszinierendes und Wichtiges hat Johnny Cash in diesem Lied dann auch gesagt. Er sagte Folgendes, oder er sang Folgendes. Er sagt, der Mensch muss endlich zuhören, was niedergeschrieben worden ist vor langer, langer Zeit. Und er bezieht sich auf die Bibel, auf die Heilige Schrift. Er sagt, der Mensch muss zuhören, was niedergeschrieben worden ist. So, was erklärt das Wort Gottes, Jesus selbst, im Zusammenhang des Menschen an dieser Stelle. Ja? So, dieser Vers, wenn wir ihn studieren, lehrt uns zwei sehr wichtige Prinzipien. Erstens, ihr Lieben, das erste Prinzip weist uns darauf hin, dass die persönliche Entscheidung des Menschen auf das, was das Wort Gottes sagt, seinen Charakter bestimmt. Ja? Wenn der Mensch nicht hört, was das Wort Gottes sagt, bleibt er ungerecht. Wenn der Mensch nicht hört, bleibt er moralisch befleckt und deshalb unrein. Wenn aber auf der anderen Seite der Mensch hört, was das Wort Gottes sagt und darauf reagiert und Buße tut, dann kann er gerecht gemacht werden, dann wird er gerecht gemacht, wenn er mit seiner Sünde zu Jesus Christus kommt. Ja? So, die Entscheidung des Menschen auf die Heilige Schrift, auf die Bibel, bestimmt seinen Charakter. Das ist das Erste, was wir aus dieser Aussage hier lernen in Vers 11. Das zweite Prinzip ist das folgende. Das zweite Prinzip dieser Aussage sagt uns oder verdeutlicht uns, dass unser Charakter unsere ewige Destination bestimmt. Der ungerechte und nicht regenerierte Mensch kommt in die ewige Verdammnis. Und in der ewigen Verdammnis wird der Ungerechte genau das bleiben, was er in seiner Zeitlichkeit war. Und er wird genau das tun, was er in der Zeitlichkeit getan hat, ungerecht sein und ungerecht tun. So, die Hölle ist keine Reformschule, wo der Sünder dann zu etwas Besserem gemacht werden soll. Nein, die Hölle ist ein Ort an dem die Ungerechten weiter in ihrer Ungerechtigkeit, in ihrer Verderbtheit verbleiben und den Lohn derselben nun erfahren. Ja? Und der Gerechte und der Heilige auf der anderen Seite wird in der Ewigkeit das bleiben, was er in der Zeitlichkeit eben auch gewesen ist, gerecht und heilig. Das ist für uns die Erklärung dieses Verses, wie ich meine, in dem Zustand, in dem der Mensch sein wird, wenn der Herr Jesus kommt, in diesem Zustand wird er in der Ewigkeit auch verbleiben. In diesem Zustand wird er für die Ewigkeit verbleiben. Er wird weder Zeit noch die Möglichkeit haben, sich für Jesus dann noch zu entscheiden. Und schaut einmal, in welchem Zusammenhang die Aussage dieses Verses steht. Wenn wir einen Vers vorher lesen, dann sehen wir, dass dort ganz klar gesagt wird, dass das Wort Gottes nicht verschlossen ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Mensch das Wort Gottes lesen kann und verstehen kann, was in diesem Wort gesagt wird, gerade auch im Zusammenhang des Heils, gerade im Zusammenhang auch dessen, wer Jesus Christus ist. Jeder kann im Glauben auf das, was er hört, eingehen und gerettet werden. Das ist der Hinweis. Und die Realität ist aber, dass viele genau das nicht tun. So, wir kommen zum nächsten Hinweis, der für uns auch eigentlich nicht neu klingt, aber aufs Neue für uns noch einmal unterstrichen wird in den Versen 12 bis 15, wenn der Herr Jesus sagt, dass er, wenn er kommt, er den Lohn mit sich bringt. Ja, das kennen wir, das haben wir schon gehört. Aber ich lese die Verse noch einmal und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. So, der Lohn ist eigentlich nicht der Lohn des Herrn Jesus, sondern der Lohn, den er mitbringt für die Menschen, für die Seinen, aber auch für die Ungerechten. Ich werde gleich das Ganze versuchen, dann noch zu erklären. Um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore der Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge lieb hat und tut. So, hier wird uns noch einmal der Hinweis gegeben, Jesus selbst spricht darüber, dass er wiederkommt. The man that comes around, ja, er kommt wieder. Und er bringt den Lohn für die Gerechten, aber auch die Ungerechten. Auch hier, ihr Lieben, das ist ja nichts Neues, was wir lesen. Wir kennen das. Lesend die Evangelien wissen wir, dass es so sein wird. Lesend auch die Briefe der Apostel verstehen wir, dass es so sein wird. Wir lesen die Offenbarung, wir wissen, dass es so sein wird. Ja, das ist nichts Neues. So, was ist neu? Das Neue ist eben, ihr Lieben, dass hier in Offenbarung 22, das zum letzten Mal gesagt wird. Ja? Es ist fast so, als würde der Herr Jesus das sagen, Leute, wacht auf. Ja? Es ist die Wahrheit, was hier steht. Werd doch langsam wach. So, Jesus bringt den Lohn mit sich und er wird es austeilen an die Gerechten, aber Ungerechten. Und wenn wir uns den Plan Gottes, den Heilsplan Gottes vergegenwärtigen, dann wissen wir auch, ja, das stimmt für die Entrückung. Ja, dort werden die Gerechten den Lohn empfangen, ja, die Gerechten des Gemeindezeitalters. Das stimmt für das tausendjährige Reich. Dort werden die aus dem tausendjährigen Reich herauskommen, die Gerechten, sie werden ihren Lohn empfangen und die Ungerechten, die werden auch ihren Lohn empfangen, indem sie in die Hölle, Vorhölle, sage ich mal, geworfen werden und dann auf das schlussendliche Gericht warten müssen. Und das stimmt natürlich auch für das Gericht am weißen, großen weißen Thron, wo nur die Ungerechten auferweckt werden, weil die Gerechten das nicht mehr müssen und sie bekommen auch ihren Lohn. Und was ist dieser Lohn? Es ist der Feuersee. Ja, sie werden in den Feuersee geworfen, gemeinsam mit dem Tod, gemeinsam mit dem Teufel. Ja? Und übrigens, hier wird von den Hunden gesprochen. Ja, auch das ist sehr interessant. Ich habe nichts gegen Hunde. Bis vor kurzem habe ich ziemlich viel Angst vor Hunden gehabt. Und das war schon komisch, ja. In Deutschland bin ich als Vermesser rumgelaufen und wir müssten manchmal auf die Bauernhöfe und da liefen die Hunde frei rum. Und für mich war das, oh, das war ein Horrorszenario, ja, wenn so ein Hund auf mich dazukam. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und interessanterweise wissen die Hunde ganz genau, ob du Angst hast oder nicht. Ich versuche, standhaft zu sein, aber die wissen ganz genau, der hat Angst. Nun bellt er, bellt er, und dann kriege ich noch mehr Angst, ja. So, die Hunde, interessanterweise, und ihr wisst das wahrscheinlich auch, im Alten Testament sind solche Menschen, die pervers leben. Ich lass mich das mal so sagen, pervers leben. Ja, solchen Menschen wird heute ein ganzer Monat gewidmet, wo sie dann ihre Paraden haben können. Ja, so ist das. Im Alten Testament werden diese Menschen genauso bezeichnet. Das ist ist nicht etwas Positives, sondern eigentlich, hier wird ganz deutlich gezeigt, wie Gott über diese Menschen denkt. Ja? Man nennt ja diese Monate auch, oder diesen Monat besonders, den Pride Month, ja? Der Monat des Stolzes. Wir haben genug davon gehört. Aber interessanterweise, wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen, dann sehen wir, was Gott über den Stolz denkt. Ich möchte 3 Bibelstellen lesen. Einmal Sprüche 8, Vers 13. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Das sagt Gott. Ich hasse es. Es ist nichts Angenehmes, ja, von Gott gehasst zu werden. Sprüche 16, Vers 5. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel. Die Hand drauf, sie bleiben nicht ungestraft. So, naja, ich brauche das nicht zu erklären. Die Hand drauf, das meint, das ist sicher. So wird es sein. Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, und ihr Lieben, auch wenn unser Premierminister auf diesen Paraden mittanzt, hier und da, die Bibel ist sehr einfach und präzise in dem, wie Gott diese Menschen sieht und auch solche, die diesen Lebensstil befürworten. Aber machen wir uns keine Illusionen. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ja? Jeder Mensch, ihr Lieben, jeder Mensch, der Jesus als seinen Heiland nicht kennt, Jesus als den Retter dieser Welt von Gott gegeben, den einzigen Retter dieser Welt von Gott gegeben, ablehnt, bewusst oder unbewusst. Man weiß, er ist ungerecht. Ja? Und ob dieser Mensch nun die Regenbogenfahne schwingt oder mittanzt oder nicht, dieser Mann ist ungerecht, weil er Jesus ablehnt und ihn als Heiland nicht kennt, und er wird auch eben in die ewige Verdammnis kommen. Und das kann der beste Nachbar sein, der rechts oder links neben uns lebt. Das sind nette Menschen. Ja, und manchmal es fällt einem schwer, ihnen zu bezeugen, weil man denkt, die leben so aufrichtig, die sind gute Menschen. Wenn sie Jesus ihr Leben nicht anvertrauen, das ist ihre Destination, die Hölle. Ja. So, die moralisch pervertierten Menschen im Alten Testament werden Hunde genannt, aber ebenso werden im Alten Testament zum Beispiel die Leiter des Volkes Israel bezeichnet, als Hunde bezeichnet, die unglaubhaft sind oder faul. Ja? Ebenso werden auch die Okkultisten und Zauberer mit dieser abfälligen Bezeichnung Hunde tituliert. All diese angesprochenen Dinge, ja, Wahrheiten, das ist alles nichts Neues. Ja. Wie gesagt, Jesus kommt, Jesus bringt seinen Lohn mit sich. Jeder Mensch, keiner wird sich verstecken können. Es gibt keine Ecke, wo der Mensch sich dann verstecken kann und sagen kann, oh, hier sieht mich keiner. Ja. Jeder Mensch wird dann belohnt, nachdem, wie er zu Jesus Christus gestanden hat. Mehr als das, im christlichen Glauben, das wissen wir, wenn wir als Christen leben, werden wir nach dem belohnt, wie treu wir gewesen sind in unserer Berufung. Ja. Ab Vers 12 wird uns dann deutlich gemacht, dass niemand anders in diesem letzten Abschnitt der Offenbarung spricht als Jesus Christus selbst. Ja, Vers 12 lesen wir, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Wer kommt bald und bringt seinen Lohn mit mir? Naja, wir wissen das eben, haben wir das durchgesprochen. Jesus, Vers 13, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Das ist nicht das erste Mal, dass Jesus das sagt, er hat das schon vorher gesagt. Wir wissen, aha, Jesus spricht hier. Und dann Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Ja, das verstehen wir auch. Und Vers 20, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. So, Jesus spricht also hier am Ende der Offenbarung selbst. Nun ja, es ist schon interessant zu hören, was manche Bibellehrer, was manche Menschen im Zusammenhang darüber sagen, wer Jesus wirklich ist. Ja? Manche lehren, dass Jesus von sich eigentlich nie behauptet hat, dass er Gott ist. Ja, Jesus hat genau das getan. Wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir die Offenbarung lesen, da gibt es keinen Zweifel. Ja, Jesus sagt selbst, ich und der Vater, wir sind eins. Jesus hat die Anbetung angenommen der Menschen, die er geheilt hat, auch besonders des dämonenbesessenen Menschen, er hat es angenommen. Er hat nicht wie der Engel hier zum Beispiel in der Offenbarung 22 gesagt, oh, tu das nicht, ja, bete nur Gott an. Jesus hat es angenommen. Und deshalb wurde ja auch Jesus getötet, ihr Lieben, weil die Führer des Volkes genau verstanden haben, aha, er setzt sich Gott gleich. Und deshalb haben sie ihn ans Kreuz ausgeliefert. Die haben es verstanden, warum verstehen es heute manche Menschen nicht? Naja, da gibt es manche Antworten, aber was die Antwort auch ist, ja, sie ist verkehrt. Jesus ist Gott. Jesus ist der Anbetung anwürdig. Wie verstehen wir die Dreieinigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist? Das bleibt ein Mysterium mit Sicherheit. Ja, aber die Sache ist ganz klar. Jesus ist Gott. Und auch gerade der Ausspruch, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Wir haben ja eine Parallelstelle dazu im Alten Testament. Jesaja 44. Wenn ihr wollt, ihr könnt das gerne aufschlagen. Jesaja 44, Vers 6 wird Folgendes gesagt. Und hier spricht Jahwe, der Gott Israels. Und er sagt Folgendes. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Es ist nicht David oder wer immer. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Wer ist der Herr der Heerscharen? Naja, Jahwe, Gott. Was sagt er? Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ja. Letzten Donnerstag, ich musste nach Westkelona fahren. Ich komme selten nach Westkelona, aber man hat mich gefragt, dahin zu kommen, um bestimmte Dokumente zu beglaubigen und auch als ein Zeuge dabei zu sein. So, ich war auf der Westseite bei einem Notar. Und dort bei diesem Notar bin ich einem Menschen begegnet, der seit 40 Jahren Zeuge Jehovas ist. Der ist ein bisschen älter wie ich. Und da wir viel Zeit gemeinsam verbrachten in diesem Notarbüro, der Notar hat ja vieles zu tun, der muss kopieren, der muss das machen, anrufen, habe ich mit diesem Menschen gesprochen. Ja, und übrigens, der hat mir Folgendes erzählt, seit dem 1. September ist es den Zeugen Jehovas wieder erlaubt zu missionieren. So, wenn ihr euch gewundert habt, warum für 2,5 Jahre kein Zeuge Jehovas vor eure Tür gekommen ist, weil das ist ja mit ein Teil ihrer Doktrin, sie müssen sich das Heil erarbeiten. Ja, und deshalb gehen sie von Tür zu Tür. So für 2,5 Jahre war das wegen Covid, war das verboten, ab 1. September ist es wieder erlaubt. Und er war ganz froh darüber, ja, dass sie wieder von Tür zu Tür gehen können. Naja, wie auch immer. Wir haben uns lange gemeinsam unterhalten und war ein netter Mensch. Ja, wir haben auch viele Gemeinsamkeiten feststellen können. Ja? was wir zum Beispiel über die Welt denken, was im Moment geschieht, auch er ist komplett der Meinung, er lebt in diesem Verständnis, dass wir uns in der Endzeit befinden, kein Problem für ihn. Sehr wichtig für ihn ist auch die Gemeinschaft der Gläubigen, ja, und er sprach von seiner Gruppe, ich sprach eben von unserer Gemeinschaft der Gläubigen. So, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten gehabt und dann dachte ich mir, aha, und dann sagt er Folgendes. Er sagt, es ist zu schade, dass wir als Christen uns nicht eins sind und in eine Richtung gehen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, was denkst du aber über Jesus Christus? Was glaubst du über Jesus Christus? Du jetzt als Zeuge Jehova und ihr als ganze Gemeinschaft. Ja, und er sagte, naja, die Bibel sagt, dass Jesus ein geschaffenes Wesen ist und deshalb nicht angebetet werden kann oder darf, weil dann ist es doch Götzendienst. Ja. Und das ist ja, was wir in der letzten Botschaft uns auch angeschaut haben, wo der Engel, ich meine, Engel sind gewaltige Wesen. Der Johannes geht auf die Knie und will ihn anbeten und sagt, no, mach das ja nicht. Bete Gott alleine an. Ja. Warum? Weil der Engel ein geschaffenes Wesen ist. Aber Jesus ist es nicht. Und das war genau der Trennungspunkt. Das ist der Trennungspunkt. Jesus Christus. Ja? Was wir über Jesus Christus verstehen, glauben und in welcher Beziehung wir zu Jesus Christus leben. Jesus ist der Heiland. Jesus ist Gott. Jesus ist der Herr aller Herren. Ja? Aber was bedeutet das nun für uns als Menschen, die das glauben, die das angenommen haben, dass Jesus wirklich der Herr ist über unser Leben? Ich habe von einem Soldaten gelesen, der zu seinem Offizier kam und fragte, ob er frei haben kann fürs Wochenende. Der Offizier sagt, naja, warum denn? Und der Soldat sagt, ich muss zu einer Hochzeit. Und weil es das Wochenende war, ich denke, es war deutsche Armee, sagte der Offizier, in Ordnung, du kannst das Wochenende frei haben, du kannst zur Hochzeit gehen, aber ich erwarte dich in der Kaserne genau um 8 Uhr morgens. Du stehst hier auf der Matte. Und der Soldat sagte, nein, sie verstehen es nicht. Ich gehe nicht nur zur Hochzeit, ich bin ein Teil der Hochzeit. So ist wahrscheinlich der Bräutigam gewesen, was weiß ich. Und daraufhin sagte der Offizier Folgendes, und das ist sehr gut. Er sagte, nicht ich bin es, der es nicht versteht oder etwas versteht, sondern du. Du bist in der Armee. Und ich befehle dir, dass du am nächsten Montagmorgen um 8 Uhr hier bist. So, wenn wir in der Armee sind, wir machen unsere Pläne nicht. Die Armee macht die Pläne für uns. Ja? Sie versetzt uns dahin und dahin. Die sagt uns, wie wir unseren Tag einzuteilen haben. Und das ist, was heute sehr viele Christen eigentlich nicht richtig verstehen oder einordnen können. Viele sagen, oh ja, der Herr Jesus ist mein Heiland, er ist mein Herr. Aber sobald ihnen jemand sagt, naja, wenn er dein Herr ist, dann sagt er dir, wie du dein Leben zu leben hast. Oh, no. Niemand sage mir, wie ich mein Leben zu leben habe. Ja? Wenn einer so etwas sagt, dann versteht er nicht, was es bedeutet, dass der Herr Jesus Christus der Herr ist über unserem Leben. Die Menschen wollen schon Erlösung haben, ja? Sie wollen aber auch über ihr Leben weiterhin bestimmen. Und wenn jemand ihnen dann sagt, du lebst falsch, als Christ eigentlich, da ist aber was los. Ja? Und das ist die größte Sünde heute, scheint es mir, fast unter den Christen, wenn man auf Menschen zugeht und sagt, es ist falsch, wie du lebst als Christ. Ja? Doch Jesus, ja, er sagt uns in seinem Wort ganz genau, wie wir zu leben haben. Jesus sagt, wer mich liebt, wer dieses eine versteht, dass er der Herr aller Herren ist, der tut, was ich ihm sage. Richtig? Ja, natürlich. Das ist das Wort Gottes. Und wenn Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, dann verstehen wir, dass Jesus auch Gewalt haben muss über unser Leben. Das ist die Tatsache. Und wir tun gut dran, sehr gut dran, uns in Demut Jesus zu unterordnen und immer wieder unseren Herrn zu fragen, Herr Jesus, wie soll ich leben? Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Ja. Ich habe diese Illustration schon einmal gebraucht von dem Autofahrer. Ja. Wir übergeben nicht nur das Steuer dem Herrn Jesus und dann sitzen wir auf der rechten Seite und drücken immer auf das Gaspedal oder Bremspedal oder sagen dem Herrn Jesus, ah, jetzt musst du aber links oder rechts fahren, sondern wir übergeben die Schlüssel vom Auto, das Steuer vom Auto dem Herrn Jesus, schließen uns im Kofferraum ein und sagen dem Herrn Jesus, wo immer du mich hinhaben willst, du führst, ich bin dabei. Das bedeutet, dass der Herr, Jesus Christus, der Herr unseres Lebens ist. So, Jesus kommt wieder und der Lohn mit ihm, den er austeilen wird. Ja. Weiter lesen wir in Vers 16, schaut einmal, und das ist der nächste Punkt, den ich hier betonen möchte. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. So, hier wird noch einmal das Zeugnis über Jesus mit einem roten Stift unterstrichen von Jesus selbst in Vers 16. So, der erste Abschnitt der Aussage des Herrn Jesus ist uns vertraut, ja, weil wir das Vorwort der Offenbarung studiert haben. Jesus schickt seinen Engel, um diese Dinge der Endzeit betreffen. Er möchte, dass die Gemeinden darüber informiert sind. Natürlich sind zuerst diese sieben Gemeinden gemeint, die angesprochen werden in Kapitel 2 bis 3. Aber auch wir sind ja die Gemeinde des Herrn Jesu. Auch für uns ist es wichtig, dass wir über diese Dinge informiert sind. Ja? Und deshalb ist es für uns in dem Worte Gottes auch niedergeschrieben. Ja? Die zweite Aussage ist etwas mysteriös. Ja? Wenn Jesus sagt, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern, was bedeutet das? Nun, in dieser Aussage entdecken wir zwei messianische Titel oder zwei Namen, Titelnamen des Herrn Jesus Christus. Ja? Er ist Wurzel und Spross Davids und er ist zweitens der leuchtende Morgenstern. Und mit diesen Worten, zunächst einmal Wurzel und Spross Davids, wird wieder einmal die göttliche, aber auch die menschliche Seite des Herrn Jesus betont. Er als Gott ist der Ursprung oder die Wurzel des Lebens von König David. Er ist dafür verantwortlich. Ich bin kein Botaniker, gewaltiger Botaniker, aber eins weiß ich, dass jede Pflanze eine Wurzel hat, oder? Denke ich mal, ja. Ist Wurzel wichtig? Oh, sehr, sehr wichtig. Ja. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr eine Pflanze seht und die sieht so schwächlich aus und so kaputt und so welk und dann reißt man sie raus und die Wurzel ist total abgefressen. Ja, da war irgendein Wurm oder was immer. Ja, so die Wurzel ist für das Leben eigentlich der Pflanze verantwortlich. Und wenn die Wurzel gesund ist, ist auch die Pflanze gesund. So, wenn Jesus sagt, dass er die Wurzel Davids ist, dann sagt er, dass er für das Leben des Königs Davids, David als Gott verantwortlich ist. Ja? Auf der anderen Seite, in seiner Inkarnation, ist er auch der Spross oder der Nachkomme Davids. Maria, seine Mutter und auch sein angenommener Vater, wie ich das sage, der Josef, ja, waren aus dem königlichen Geschlecht David. Und das bedeutet eben, dass er das volle Anrecht hat, das legale Anrecht hat, der rechtmäßige König des Volkes Israel zu sein. Manche sagen, ja, pff, wen kümmert's? Das hängt alles mit dem Alten Testament zusammen. Ja, es hängt alles mit dem, was Gott seinerzeit versprochen hat, auch dem Volke Israel. Und das passt alles. Gott sagt nicht, oh, das hat nicht funktioniert, ich mache was anderes. Das ist, ja, das passt alles zusammen. Jesus hat das Anrecht, der König der Juden zu sein, in seiner Menschwerdung. Ja? Und interessanterweise, und ihr habt das auch gelesen, die Schrift, die über den Kopf das an Jesu angebracht worden ist. In drei Sprachen war es. Ja? Was sagte die Schrift? Könnt ihr euch noch erinnern? Das ist der König der Juden oder der König der Juden. König der Juden, das stimmt. Stimmte, absolut. Ja? Und deshalb, ja, warum? Warum konnte er König der Juden sein oder warum stand es da so? Schlicht und einfach, alles hat gestimmt. Alles hat gestimmt. Ja? Er war ein Nachkomme eben dieser Königsfamilie oder des königlichen Geschlechts Davids. Ja? Der König Herodes auf der anderen Seite, der zu der Zeit regiert hat, als Jesus gelebt hat, er hatte überhaupt kein Anrecht gehabt, darauf ein König zu sein. Erstens war er kein Jude und zweitens war er nicht vom Geschlecht des Königs Davids. Er konnte es gar nicht sein. Sehr interessant, auch diese Dinge sich zu vergegenwärtigen, wie Gott wirkt. So, und im tausendjährigen Reich, uns wird ja gesagt, dass Jesus von dem königlichen Thron Davids aus regieren wird. Ja? Und er wird das Anrecht dazu haben als der Sohn Davids. Und niemand wird kommen und sagen, du hast das Anrecht dazu nicht, denn im Alten Testament steht es oder im Wort Gottes steht so und so geschrieben. Jesus hat das Recht, das volle Recht, König der Juden zu sein. Und das andere ist auch schön, sich zu vergegenwärtigen, wenn wir sehen, dass Jesus sich hier mit seiner Inkarnation identifiziert, seine menschliche Seite betont. Er müsste es ja nicht. Er ist der auferstandene Herr. Er ist der verherrlichte Heiland. So, warum betont er die menschliche Seite? Er tut es für uns. Ja? Wenn wir in Not sind als Menschen, wir wenden uns an solche Menschen, die möglicherweise das Gleiche durchgemacht haben, wir gehen zu ihnen und wir fragen, hör mal, wie war das in der und der Situation? Was hat dir wirklich geholfen? Ja, und dieser Mensch kann uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich habe einen Freund, der hat eine furchtbare Zeit mitgemacht in seinem Leben, in seiner Ehe auch, und kam daraus durch die Gnade Gottes. Und jetzt wird er von Menschen angefragt, ob er nicht als Seelsorger kommen kann, um in ihren Situationen dann ihnen zu helfen. So interessant. So interessant zu sehen. Und das ist, warum Jesus auch hier die menschliche Seite betont, um uns als Leser zu zeigen, er hat alles mitgemacht, was wir mitmachen. Wir können mit unseren Fragen, wir können mit unseren Problemen zu diesem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus kommen, ja, und ihn bitten, dass er uns hilft. Der zweite messianische Titel, der hier angesprochen wird, ist der Hinweis, dass Jesus der leuchtende Morgenstern ist. Ja? Und wir verstehen auch, dass dieser Titel nicht einfach so ins Leere ausgesprochen worden ist. Es hat einen prophetischen Hintergrund. 4. Mose 24, 17. Ja? Wird Folgendes prophezeit von dem heidnischen Propheten Biliam, dessen Esel, ja, seinerzeit gesprochen hat. Und das war ein sehr intelligenter Esel, der hat was Gutes gesagt. Heute die Esel, die sagen nichts Gutes. Und ihr Lieben, ihr denkt, warum schimpft er auf diese Menschen, die dort etwas sagen im Fernsehen? Weil die Heilige Schrift schlicht und einfach sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist die Beurteilung Gottes über diese Menschen. Und nicht, dass ich mich darüber erhebe, aber eins weiß ich, ein Mensch, der Gott verneint, in seinem Lebensstil, mit seinen Worten, ist der Bibel nach ein Narr. Und ich, ja, dann ist Esel vielleicht noch das schönere Schimpfwort, ich weiß es nicht. Aber ja, was immer. Aber schaut einmal, was dieser Prophet Biliam seinerzeit gesagt hat. 4. Mose 24, 17, er sagt, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. So, das kommt noch. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Ja. So, warum sagt Jesus also, dass er der helle Morgenstern ist? Naja, auf der einen Seite, wir verstehen, es ist eine Prophetie, aber der Hinweis ist wahrscheinlich der. Ja? Es ist der Hinweis auf die Hoffnung, in der wir leben als Menschen Gottes und die wir nur in Jesus Christus auch haben. Ja? So wie der Morgenstern den neuen Tag anläutet, so ist auch Jesus selbst unsere Hoffnung für das neue Gottes, das kommt. Ohne Jesus hätten wir diese Hoffnung nicht. Und wir sehen deutlich in unserem Text, Jesus sagt nicht nur, dass er wie der helle Morgenstern ist. Schaut einmal hin. Er sagt, dass er der helle Morgenstern ist. Das ist faszinierend. Das ist bedeutend. So, es geht in diesem Bild eben auch darum, dass eine sagenhafte und herrliche Eigenschaft des Herrn Jesus erkannt werden soll von uns als Lesern. Was ist es? Wenn wir den Judasbrief aufschlagen und lesen, ja, dann werden in diesem Brief die gottlosen Menschen angesprochen, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben und die Gnade Gottes in Ausschweifungen verkehren. Ja? Und diese Menschen werden in Judas als solche beschrieben, die die Autoritäten verachten, die lästern und sich selbst weidend leben. Das heißt, für sich selbst leben und nicht für den anderen. Und diese Menschen werden im Judasbrief als Irrsterne bezeichnet. Was ist ein Irrstern? Ein Irrstern ist ein Stern, der Menschen in die Irre leitet, wenn wir uns an ihm orientieren. Und der Lohn dieser Menschen steht auch fest. Ja, Jesus hat es gesagt. Und das ist aber, was der Herr Jesus Christus für uns als gläubige Menschen ist. Er ist unser Stern, auf den wir schauen. Er leitet uns. An ihm können wir uns orientieren. Und ihr Lieben, in der gefallenen Welt, in der wir leben, in dieser Welt voller solcher umherirrender Irrsternen, ja, dürfen wir aufschauen auf Jesus Christus, den leuchtenden Morgenstern. Er führt uns nicht in die Irre, er führt uns in den neuen Tag, in das neue Gottes. Ja? Sein Licht stellt alle anderen Lichter bloß. Jesus ist einzigartig, er ist nicht zu verwechseln. Jesus Christus sieht oder steht für Wahrheit. Ja? Sein Wort ist absolute Wahrheit. Und die Frage ist, haben wir unser Leben Jesus Christus anvertraut? Ich komme zurück zu diesem sehr netten Zeugen Jehovas, mit dem ich die Zeit verbracht habe. Netter Mensch, aufrichtig, ehrlich, ja, der versucht, so aufrichtig, wie es nur geht, zu leben. Wenn er eins nicht erkennt, dass Jesus Christus der Heiland ist, der der Anbetung würdig ist, dass er Gott ist, der schlussendlich als Richter sein wird, für die ganze Menschheit, vor dem wir auch treten müssen, dieser Mensch wird in die Verdammnis gehen. Ja? Es fällt mir nicht einfach, so etwas zu sagen. Und ich mache das auch nicht gerne. Aber ich muss mich nach dem orientieren, so was das Wort Gottes sagt, nicht nach meinem Gefühl. Ich habe diesen Menschen sehr gern gehabt und das habe ich ihm auch gesagt. Der Herr Jesus fordert uns heraus, unsere Feinde zu lieben. Du bist nicht mein Feind. Ja, du bist sehr einfach zu lieben. Du bist ein sehr angenehmer Mensch. Die Wahrheit bleibt. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Ja, haben wir unser Leben Jesus Christus anvertraut als unserem Herrn und Heiland? Leben wir in dieser lebendigen Beziehung mit diesem wunderbaren Herrn Tag für Tag? Ihr Lieben, heute ist der Tag des Heils. Noch ist Gnadenzeit. Viele haben geglaubt, dass der Herr Jesus gestern kommen würde. Ich habe es gehofft. Das ist nicht passiert. So, der Herr gibt noch Gnade. Ja, wollen wir dafür beten, dass noch manch einer zum Heil findet. So, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.